Mir hat's gefallen, euch auch? Ich habe gerade so gedacht, warum gibt's eigentlich so eine schöne Atmosphäre? Ich finde es total klasse, ein traditionelles Krippenspiel zu haben. Die Eva macht sich immer viele Gedanken, sagt, oh, da hatten wir den Schuster Martin und andere Geschichten, die sich um Weihnachten herumranken, aber doch wieder was Neues beinhalten. Aber ich finde das klasse, ich kann das jedes Jahr haben. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das klasse. Und eines der Dinge, die so sympathisch ist, wenn die Kinder das machen, und es passieren natürlich immer Fehler. Wir haben Krippenspiele dieser Art seit, ich weiß nicht, 15 Jahren mindestens oder länger. Und die verschiedensten Marias, die Gebärarten sind total super. Oh, ich weiß, eine Maria hat das Kissen einfach mal fallen lassen und es lag dann die ganze Zeit unter der Krippe und das Baby war oben und heute, das war die professionelle Variante und doch passieren natürlich Schnitzer. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das so sympathisch ist, ist der, dass wir Erwachsene den Kindern noch Fehler erlauben. Die sind unvollkommen, jeder weiß das und keiner ist ihnen böse, wenn sie einen Fehler machen, richtig? So uns gegenüber in der Erwachsenenwelt ist es ja oft so, dass wir Dinge nicht so leicht verzeihen und dass wir Erwartungen haben, dass wir Dinge perfekt hinkriegen müssen und die sind oft so unrealistisch, weil wir sind genauso Kinder wie die Kinder. Wir sind genauso unvollkommen und ergänzungsbedürftig und fehlerhaft wie sie. Und so wie wir ihnen die Fehler gerne vergeben, lasst uns doch auch einander die Fehler vielleicht ein Stück leichter vergeben. Das musste ich gerade so denken. Es hat nichts mit der Predigt zu tun, die kommt jetzt. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmebereit, aber ihr habt ja noch nicht den Weihnachtsbraten intus, hoffe ich. So wird das gut. Ich möchte gerne kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du heute auch Samen des Lebens in unsere Seelen, in unsere Herzen hineinlegen möchtest. Ich lade dich jetzt ein, dass du jedem begegnest und jedem das gibst, durch Worte, die ich ausspreche oder Worte, die du jemanden einfach in seine Gedanken ganz persönlich hineinschenkst. Ich danke dir, dass du für jeden etwas hast, groß, klein, ob er dich kennt oder einfach nur mitgelaufen ist heute. Danke, Herr, dass du da bist und dass du jedem die Hand reichst heute. Ehre sei dir. Amen. Die Predigt heißt Weihnachten, oh Gott, warum? Vielleicht habt ihr das unten gelesen. Drei Gründe habe ich euch mitgebracht, warum ist Weihnachten passiert. Und alle drei Gründe, die ich heute euch benennen möchte, haben mit Gott selbst zu tun. Sie sind in seinem Charakter verwurzelt. Und ich möchte, auch wenn wir das ansatzweise schon in Verbindung mit dem Lied hatten, das hat mir auch sehr gut gefallen, das Lied von Crystal Lewis, Let It Be To Me, According To Your Word, lass es mir geschehen nach deinem Wort. Und ja, das war ein guter Einstieg. Lukas beschreibt das in seinem Evangelium so: Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ja, vielleicht zu weit. Den restlichen Text haben wir schon gehört durch die Kinder. Der erste Grund, warum Weihnachten gekommen ist, ist die Liebe, die Gott zu dir und zu mir hat, die Liebe Gottes. Das ist der große Grund. Die Menschen haben ihren freien Willen dazu benutzt, um Gottes Gebote zu missachten und haben durch ihre Entscheidung dem Bösen die Tür aufgemacht und es hat schlussendlich die ganze Menschheit infiziert. Sünde und das Böse sind natürliche Folgen menschlicher Entscheidungen. Tatsache ist, dass menschliche Entscheidungen und nicht Gottes Entscheidung, dem Leid in unserer Welt den Raum geben. Vielleicht sagen einige Leute, und das sagen einige, klar, Gott könnte doch das Böse und das Leid einfach beseitigen. Wenn Gott das tun würde, müsste er jede menschliche Unvollkommenheit beseitigen und uns zwingen, völlig ohne Sünde zu leben. Doch damit wäre der freie Wille ausgeschaltet. Gott möchte, dass wir uns freiwillig dazu entscheiden, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Und diese Tür, diese Möglichkeit hat er uns in Jesus aufgemacht. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Er ist nicht auf die Erde gekommen, weil die Musik hier schöner ist als im Himmel. Der Service besser, das Umfeld netter oder die Menschen fehlerfrei. Das war nicht der Grund, warum Jesus kam, obwohl ich die Musik heute auch sehr, sehr schön fand. Vielen, vielen Dank. Seit Thomas das Schlagzeug-Solo anfing, dachte ich erst kurz, es kommt We Will Rock You, aber es ging dann anders aus. Aber es war auch schön. Es war super. Vielen Dank dafür. Aber wisst ihr, egal wessen Musik du schätzt auf dieser Welt, im Himmel wirst du Musik hören, die unvergleichlich viel, viel schöner ist. Und die Bibel beschreibt uns den Himmel ja als einen Ort mit Straßen aus Gold beispielsweise. Und soweit ich weiß, gibt es die noch nicht mal in Saudi-Arabien oder in Amerika irgendwo. Goldene Straßen, goldene Wasserhähne und Teppiche mit ungeheurem Wert. Da gibt es sicherlich Häuser, Villen und Gebäude. Aber Straßen aus Gold habe ich noch nie von gehört. Die Bibel sagt über Jesus, er erniedrigte sich selbst und wurde Mensch. Wir können das vergleichen und doch hinken alle diese Vergleiche. Jemand verließe beispielsweise seine super teure Penthouse-Wohnung in einer Großstadt des Westens, sucht ihr ein Land aus, und würde stattdessen auf einer Müllkippe in irgendeinem Entwicklungsland leben oder in irgendeinem Slum am Ende der Welt. Oder stellt euch vor, wir würden uns entscheiden, unsere menschliche Existenz aufzugeben, um eine Ameise zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir schmeckt der Gedanke nicht. Ich bin sowieso schon klein, aber eine Ameise, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Jesus hat sich klein gemacht. Jesus hat sich erniedrigt. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Für Jesus gab es auf dieser Erde menschlich betrachtet nichts zu gewinnen. Gar nichts. Im Himmel war alles besser. Aber eines doch. Es gab dich und mich zu gewinnen. Jesus hatte eine Alternative. Ist uns klar. Er hatte eine Alternative, aber er hat sie links liegen lassen. Und auch wir Menschen haben viele Optionen, viele Möglichkeiten, zwischen denen wir uns entscheiden können. Aber nur eine Option ist die der Liebe. Diese Liebe Gottes hat mit uns einen Bund geschlossen, hat uns ein Bündnisangebot geliefert. Die Bibel sagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wir gehen gerne ins Kino, wir schauen uns vielleicht gerne Filme an, wo der eine Mann die Welt rettet. Bruce Willis oder Brad Pitt oder wer auch immer, der kommt dann, dem fliegen die Bomben um die Ohren. Bei Rambo war das, der hat sich dann hier mit irgendwie Sprengstoff die Wunde desinfiziert oder was auch immer. Wir suchen den Helden. Wir mögen diesen Gedanken, dass ein Mensch sich aufopfert. Aber in der Realität regiert der Egoismus, regiert oft die Erwartung, was kann ich haben, was kann ich mitnehmen. Gott ist völlig anders. Gottes Liebe hat dich gesucht und Gottes Liebe hat Jesus dazu gebracht, auf diese Erde zu kommen. Dieser Bund bedeutete für ihn, alle anderen Möglichkeiten, alle anderen Optionen außer Acht zu lassen. Die Bibel sagt uns, wenn wir nur die lieben, die uns lieben, sind wir nicht anders als der Rest der Welt. Aber da, wo wir lieben, an der Stelle, wo uns Widerstand, wo uns Hass, wo uns Böses entgegenspringt, da kommen wir der Liebe Gottes ein ganzes Stückchen näher. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mein Mann, den kann ich leicht lieben, weil das ist, falls du es noch nicht weißt, der beste Mann, der auf diesem Planeten hier herumläuft. Das ist wirklich so. Das ist mein größtes Weihnachtsgeschenk. Jedes Jahr freue ich mich wieder aufs Neue und bin Gott sehr dankbar. Aber jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Wenn man so verliebt ist, verliert man völlig. Könnt ihr mir helfen? Was habe ich ihm gesagt? Ja, ihn zu lieben ist leicht. Aber es gibt auch Menschen, die mögen mich nicht, die können mich nicht leiden, die finden doof, was ich glaube, die lassen mich das wissen. Ja, die haben Dinge getan, die mir wehgetan haben. Und das ist schon eine ganz andere Nummer, die lieb zu haben und Liebebriefe zurückzuschreiben, nicht böse zu werden, nicht auch selber zurückzuschlagen mit giftigen Worten, sondern zu sagen, okay, wenn du das so siehst, würdest du mich kennen, du würdest mich lieben, ich bin mir ganz sicher. Okay. Ja, das ist eine Herausforderung. Jesus hat das gemacht. Und wenn die Bibel sagt, niemand hat größere Liebe als jemand, der für seine Freunde sein Leben lässt. Jesus hatte keine Freunde. Am Ende, ich habe die Eva gebeten, die Krippe stehen zu lassen. Krippe und Kreuz beieinander. Am Ende, am Kreuz, hat keiner mehr zu ihm gehalten. Keiner. Von wegen für deine Freunde, für seine Freunde das Leben lassen. Er hat es für seine Feinde gelassen. Unvorstellbar und gewaltig ist die Liebe, die Gott hat zu uns. Der zweite Grund für Weihnachten ist Hingabe. Die Bibel sagt so total schräge Sachen, irrationale Dinge. Solche Sätze wie, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es bekommen. Das ist, was Gott sagt. Wieder alle Logik. Es geht nicht bei Hingabe um Dinge, um Gegenstände, um Gaben. Und auch wenn du Christ bist und dich fragst, boah, was ist denn meine Berufung? Was ist das, der Zweck meines Lebens? Dann frag dich doch mal weniger, was bin ich berufen zu tun, als für wen, Gott, hast du mich hier hingestellt auf diese Erde? Welchen Menschen soll ich ein Kanal von Segen sein? Hingabe, wer fällt mir noch ein? Klar, die eine Frau, die das gelebt hat, mehr als wir alle, Mutter Teresa, die hat das gemacht, die hat Reichtum aufgegeben und wurde arm, hat sich identifiziert, hat Opfer gebracht. Ein Bund, Hingabe, hat mit Opfern zu tun und hat mit Leidenschaft zu tun. Und die beiden Dinge gehören zusammen. Wenn du Leidenschaft für etwas hast, wenn du begeistert bist, für ein Ziel dein Leben einzusetzen, dann nimmst du negative Dinge in Kauf. Opferbereitschaft ist nicht das Wort des Jahres 2014 geworden, ist nicht das Lieblingswort des modernen Menschen, aber es ist eines von Gottes Lieblingswörtern und es ist eines, was ihn beschreibt. Hingabe. Ich habe gelernt, bin da nicht vom Fach, liebe Männer, wenn ihr das beruflich macht, dürft ihr mir ein paar Tipps geben. Ich habe gelernt, dass man beim Schweißen mit Hitze experimentiert, um zwei Metalle zu verbinden. Und Hingabe und Opferbereitschaft ist diese Hitze, die es möglich macht, dass Gott und Mensch sich miteinander verbinden. In der Bibel finden wir einige Menschen, die so ein bisschen wie Jesus waren und die uns so ein Stück weit sein Herz erkennen lassen. Und einer dieser Menschen war eine Frau des Alten Testaments. Das Buch der Sprüche, die Sprüche so alt wie sie sind, weiß nicht, 2500 Jahre, irgendwas um die Ecke, da sagt das Wort, ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst, ein Reicher aber hat viele Freunde. Man lästert schon gerne über die Reichen, aber wenn man jemanden hat, der im Lotto gewonnen ist, dann stellt man sich doch ganz gerne gut mit dem, ne? Oder jemand, der eben wirtschaftlich gut drauf ist. Die Welt stellt diese Fragen, was habe ich davon? Was bringt mir das? Bringst du mir was, dann bin ich dein Freund. Und die Frau des Alten Testaments, an die ich dachte, bei dem Wort Hingabe, ist die Ruth. Das Buch Ruth erzählt ihre Geschichte. Sie hat geheiratet, ist mit ihren Schwiegereltern, ihrem Schwager und dessen Frau in ein fernes Land gezogen, aus Hungersnotgründen. Und dann, nach etlichen Jahren, ist der Schwiegervater gestorben und dann schlimmerweise ist ihr Ehemann gestorben und auch der Mann oder dessen Bruder gestorben. Also die Schwiegermutter hat ihren Ehemann und zwei Söhne verloren und ist mit den Schwiegertöchtern zurückgeblieben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in dem Kulturkreis in der Zeit, wo die Frauen nicht die waren, die das Geld nach Hause brachten, war eine Witwe eines der bedauernswertesten Geschöpfe. Keine soziale Absicherung, kein Rückhalt, kein Schutz, kein männlicher Verwandter mehr da, der sorgen konnte. Und Naomi, die Schwiegermutter, sagt zu den übrig gebliebenen Frauen, zu ihren beiden Schwiegertöchtern, hey, geht wieder nach Hause, seht zu, dass ihr Land gewinnt, dass es euch wieder gut geht, geht zu euren Familien. Und die eine tut das auch unter Tränen, aber die andere trifft eine Entscheidung. Sie trifft eine Entscheidung und sagt, du bist meine Familie gewesen und du wirst auch meine Familie bleiben. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, und ich denke, das haben nicht viele Schwiegertöchter zu ihren Schwiegermüttern leider gesagt. Sie sagt, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das ist eine Bündniserklärung. Das ist gelebte Hingabe. Warum macht Ruth das? Warum bleibt sie bei ihr? Scheinbar hat doch auch der Gott Naomis nichts zu bieten. Ich vermute, dass Ruth so handelt, weil sie die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat. Weil sie weiß, dass sie hier eine Berufung hat, dieser Frau zu dienen. In guten und in schlechten Zeiten. Jeder Mensch erlebt sie. Wenn man jung ist, denkt man, man kann alles, alles gelingt einem, man ist der Beste, man weiß alles. Irgendwann, hoffentlich, bei manchen bleibt es, glaube ich, auch so, kann auch passieren. Aber so im Lauf der Jahrzehnte geht es bei vielen verloren. Durch Niederlagen, durch Schicksalsschläge, durch Dinge, die eben nicht so laufen, wie man sich das vorgenommen hat. Auch in der Gemeinde, wir als Gemeinde haben gute und schlechte Zeiten erlebt. Und ich habe Menschen erlebt, die, wenn es schlecht war, gegangen sind. Und ich habe Menschen erlebt, die, wenn es schlecht war, trotzdem geblieben sind. Und das ist eine ganz starke Erfahrung, wenn du Menschen erlebst, die Hingabe nicht nur schreiben können, sondern die wissen, wie man das mit Leben füllt. Das ist etwas, was mich immer wieder total beeindruckt. Und viele der Menschen dieser Gemeinde, die nicht auf dieser Bühne unbedingt stehen, sondern viele sind im Verborgenen, am Dienen, haben das gelebt und haben mich zutiefst bewegt und zutiefst damit beeindruckt, auch in schweren Zeiten ihren Mann, ihre Frau zu stehen für Gott und im Dienst. Ruth, wenn ihr die Geschichte kennt, sie ging gut aus. Sie fand einen neuen Ehemann. Auch das Portemonnaie wurde wieder gefüllt. Alle Dinge haben sich sortiert. Gott hat für sie gesorgt und auch für die Schwiegermutter. Sie fand alles, während sie treu Hingabe gelebt hat. Und auch, dass der Mann sie genommen hat. Wer heiratet eine Frau mit der Ex-Schwiegermutter im Gepäck? Ich meine, das ist ja auch nicht so unbedingt attraktiv, dass noch jemand zu versorgen, noch eine Frau dabei. Und wenn du, vielleicht bist du eine junge Frau, du wartest auf einen guten Ehemann, vielleicht bist du in der Situation, dass du denkst, boah, wenn es finanziell mal besser laufen würde, wäre schon cool, dann lass dich doch von Ruth ermutigen und richte deine Aufmerksamkeit mal völlig weg von deinem Problem oder von deiner Sehnsucht und richte sie darauf, deine geistliche Familie zu finden. Denn ich glaube, dass wenn du deine geistliche Familie gefunden hast, den Ort, wo Gott dich einpflanzen möchte, findest du deine Berufung, deine Bestimmung und alles andere, was du zum Leben brauchst und mehr. Amen. Glaubt das noch jemand? Ich glaube das. Ein letzter Satz zu Hingabe. Hingabe leben bedeutet, Gott ähnlich werden. Weihnachten, oh Gott, warum? Warum hast du Weihnachten, die geweihte Nacht, geschaffen? Der dritte Grund, der letzte Grund, ist Gottes Treue. Ruth fand ihren Boas, als sie ihr Leben für jemanden gab. Wie wär's, wenn wir nicht etwas suchen, für das wir sterben könnten, sondern jemanden? Und Familie, der Volksmund sagt, Blut ist dicker als Wasser. Kennt ihr den Spruch? So, das heißt immer, biologische Verwandtschaft schlägt andere Beziehungen. Und ich behaupte aber, Geist ist dicker als Blut. Das ist, was ich erlebt habe. Es ist wundervoll, wenn du Familienangehörige hast, die mit dir im Glauben stehen und mit dir den Weg mit Jesus gehen. Aber es ist auch ein Erleben, dass es Menschen gibt, mit denen bist du biologisch überhaupt gar nicht verwandt. Aber weil du den Glauben teilst, weil sie Jesus so lieben, wie du ihn liebst, seid ihr so miteinander verbunden, zum Beispiel in der Gemeinde. Das kann die stärkste Geschwisterbeziehung biologisch gesehen nicht toppen. Kennt ihr das? So, das ist, da gibt's eine Grenze und eine Einheit, die kann man nur mit Menschen erleben, die die gleichen Werte und den gleichen Gott im Herzen tragen. Und da brauchst du gar nicht mal viel reden. Da ist der Funke sofort da. Und das ist faszinierend, das begeistert mich. Treue. Wir haben von Josef gehört, hier unser schlafender Josef. Hey, was hat er gedacht? Ja, der Heilige Geist, schon klar. Ne, wo kommt ein Kind her? Das ist ja nicht der normale Weg. Aber er hatte den Traum, Gott hat ihm Klartext gesagt, was Sache ist. Und er war Maria treu. Und er hat sich auch dieser Herausforderung gestellt. Heute manchmal kommt es mir so vor, dass die Tendenz dahin geht, dass man die Familie wechselt, weil einem die Farbe des Wohnzimmers nicht mehr gefällt. Versteht ihr? Wir sind an einem Punkt gekommen, wo der Mensch so auf sich und so auf sein Ego fixiert ist und auf seine Befriedigung und es gibt Fernsehsendungen, da werden Menschen bewertet und kriegen Punkte und die anderen kriegen keine Punkte und alles hat irgendwo seinen Platz, aber wo ist die Tendenz? Wo ist die große Richtung hin, dass wir sagen, oh, Liebling, heute gefällt sie mir nicht mehr, dann suche ich mir eine neue. Oder, versteht ihr, es ist so leicht geworden, die Kultur ist so leicht geworden, sich zu trennen. Auch, ich rede nicht nur von der Ehe, auch von Freundschaften, auch von Verbindungen, die man über das hinaus getroffen hat, von Beziehungen, die einmal wertvoll waren. Wenn es mir nichts mehr bringt, wenn du nicht mehr auf meiner Wellenlänge schwimmst, ja, dann lassen wir das mal so ausklingen. Wir müssten mal unbedingt einen Kaffee miteinander trinken gehen. Das ist so eine der größten Lügen, die da manchmal bei rumkommt. Man spürt, eigentlich wäre es gut, aber man macht sich nicht verbindlich. Wir sagen nicht, nächsten Montag sehen wir uns im Café Y, sondern wir merken es vielleicht gar nicht mal, wie uns da etwas verloren geht von Treue, von Hingabe. Ja, das kostet was, ich weiß, aber es bringt unendlich viel mehr. Was ist noch Treue? Sich verschenken, für jemanden leben, das ist Treue. Treue, da fällt mir ein Begriff ein, das ist ein altmodischer Begriff, der heißt Kameradschaft. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht man ja Männer, wenn er beim Militär war, da spricht man ja so von den anderen als Kameraden, ist richtig, ne? So. Und ich habe gelernt, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Kameradschaft. Und die eine ist ähnlich so einer Bündnisbeziehung. Oder sagen wir es so rum, eine Bündnisbeziehung drückt sich immer auch in Kameradschaft aus. Dann kennen wir Menschen, die das verraten, die nennen wir Kameradenschweine. Also Leute, die eigentlich solidarisch mit dir sein sollten, die aber dagegen handeln, dich verletzen, dir Schaden zufügen oder dazu beitragen, dass jemand anderes dir Schaden zufügen kann. Aber es gibt auch, ja, es gibt diese zweitklassige und diese erstklassige Art von Kameradschaft. Diese zweitklassige Art, die braucht immer einen Feind. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Zum Beispiel die starken Jungs in der Schule. Die euch Jungs immer, oder vielleicht warst du der Verklopper, die dich immer verkloppt haben in der Schule. Die zwei, drei Bullies, ja, die da kamen. Und wenn die plötzlich keinen mehr haben, den die verkloppen, dann ist die Kameradschaft auch im Eimer, weil sie brauchen den Feind, sie brauchen den Schwachen, sie brauchen den, den sie fertig machen können. Es gibt heutzutage Gruppen, politische Strömungen, ja sogar christliche Gruppen, die leben davon, ihre Identität ist, wogegen sind wir? Total cool, wogegen bist du? Total beeindruckende Agenda auf deiner Fahne. Und ein Feindbild wird aufgebaut und das gibt uns dann den richtigen Zusammenhalt und den Wert. Zum Beispiel die Christen, die anders sind als wir. Wir sind gegen die und wir sind die Besseren und schon sind wir Kameraden. Das ist diese zweitklassige Art. Rassismus wird so genährt und andere Dinge, die von Opposition gegen andere leben und sich darüber definieren. Aber eine wirkliche Bündnisbeziehung, gesunde Kameradschaft, die fragt nicht, wen wollen wir platt machen, sondern die fragt, für wen will ich mein Leben einsetzen? Für meinen Freund, für meinen Bündnispartner, für meinen Ehepartner. Und das ist was ganz Beeindruckendes. Zwei Männer der Bibel, auch aus dem Alten Testament, haben diese Eigenschaft Gottes, diese Treue auch symbolisiert in ihrer Beziehung. Die waren auch innigste Freunde, da war Geist dicker als Blut, die waren nicht miteinander verwandt, aber die haben eine total coole Beziehung gehabt, eine total beeindruckende Männerfreundschaft. Nicht oberflächlich, nicht welches Bier schmeckt dir am besten und wo gehen wir hin, sondern richtig, ja, in die Tiefe. Und das waren, wisst ihr es schon, wer es war? David und Jonathan. Die waren auch gut. Aaron hat Mose die Arme gestärkt. Das ist ein gutes Beispiel für die nächste Predigt. Ich meine heute David und Jonathan. In 1. Samuel 18 steht, es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander. Denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Was hat Jonathan gemacht? Der hat ihm nicht nur ein Hemd zu Weihnachten geschenkt oder ein paar Socken, ja, bildlich gesehen, nicht nur sein Kleidungsstück, sondern das, was er ihm gab, hat eine ganz tiefe Bedeutung. Er hat ihm mit seiner Kleidung, mit seinem Waffenrock seinen Platz gegeben. Den Platz als Thronfolger, den Platz als nächster König. Jonathan war der Sohn des Königs und rechtlich gesehen eigentlich der nächste König. Aber er hat anerkannt, dass David gesalbt war und von Gott gesetzt, diesen Platz einzunehmen. Vermutlich waren die Knechte, die dabei standen, die Soldaten, die dabei waren, völlig schockiert, haben gedacht, was macht der? Ist der irre? Ist der völlig durch den Wind jetzt? Was ist da passiert? Was macht er noch? Er nimmt nicht nur den Waffenrock ab, er nimmt seine Waffen ab. Und was sagt er? Was drückt er aus? Er sagt zu David, ich komme unbewaffnet. Wenn du da bist, brauche ich mich nicht schützen. Ich mache mich verletzlich, ich vertraue dir mein Herz an. Hast du Menschen, wo du deine Waffen an der Tür liegen lassen kannst, denen du vertrauen kannst, wo du dich nicht schützen musst, denen du dein Herz geben kannst? Ich öffne dich mir ganz, sagt er zu David, ich vertraue dir. Und wenn er diese Geschichte der Könige des Alten Testaments liest, da wurde viel gemordet. Da wurde eher das Gegenteil getan. Und Jonathan war ja noch der legitime Nachfolger. Da hätte man noch sogar noch Verständnis haben können, wenn er sagt, ich mache den David jetzt mal lieber platt, weil der will meinen Posten haben. Aber er tat das Gegenteil. Position war ihm nicht wichtig. Er sagte, ich lege mein Schwert ab, denn wenn du in der Nähe bist, brauche ich mich nicht zu beschützen. Dann heißt es, gab er ihm seinen Bogen. Ein Bogen ist eine Waffe, mit der ich aus der Ferne treffen kann, richtig? Und damit sagt er zu David, ich verzichte auch darauf, mich zu schützen, wenn du weiter weg bist. Auch wenn du nicht bei mir bist, werde ich loyal zu dir sein, werde ich nicht auf dich schießen. Kennst du das? Es gibt Menschen, du bist da, sie sind freundlich, sie lächeln dich an, aber wenn du dann weiter weg bist, dann nehmen sie ihren Bogen und dann holen sie die Pfeile raus und fangen sie an zu schießen. Und Jonathan hat sich so verletzlich gemacht, sagt, nicht einmal das, auch wenn du nicht in meiner Nähe bist, ich brauche das nicht. Und dann heißt es, nahm er seinen Gürtel ab. Er gab David seinen Gürtel. Das Wort, was hier im Grundtext steht, kommt von dem Verb sich umgürten. Wann hat man sich umgürtet, wenn man ein Gewand trug wie damals? Man hat den Gürtel genommen, hat das Gewand hochgerafft, um sich bereit zu machen für die Arbeit oder auch für den Krieg. Und Jonathan sagt mit dem Gürtel zu David, ich werde nicht gegen dich arbeiten und ich werde nicht Krieg gegen dich führen. Ich setze mein Leben dafür ein, dass du deine Bestimmung leben kannst, dass du in deine Berufung kommst. Das ist ein Bund. Dieser Bund wurde mehrfach erneuert und auch in Zeiten, wo David auf der Flucht war, wo es ihm richtig bescheiden ging, hat Jonathan sich immer wieder zu ihm gestellt und gesagt, ich stehe zu dir, ich halte zu dir. Und so Ja, so eine Qualität von Beziehung, solch eine Bündnisbeziehung bietet Jesus uns an und Weihnachten ist der erste Schritt darauf zu. Es gibt Menschen, die wohnen zusammen, haben den gleichen Nachnamen, aber sie leben keine Ehe. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine echte Bündnisbeziehung als Ehepartner leben oder eine Wohngemeinschaft haben, mit oder ohne Sexualität. Such's dir aus. Eine echte Ehe nach Gottes Geschmack ist immer eine Bündnisbeziehung, die in guten und in schlechten Zeiten, die zu dir hält, die die Waffen ablegt. Da gibt's keine Machtkämpfe, keine Konkurrenz, keinen Wettbewerb. Da gibt's das Herz, das schaut, was kann ich dir geben, damit du in deine Bestimmung kommst. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Das ist es, wie Gott es sich vorgestellt hat. Jesus, habt ihr es gemerkt, er kam auch ohne Waffen in die Krippe. Kein Schwert, kein Bogen, kein Pfeil, kein Messer, keine Maschinenpistole, keine Panzerfaust. Was gibt's noch? Handgranaten. Ja, oh. Also, wir müssen das irgendwie im Kopf noch austauschen. Wir müssen vertraut sein mit dem, ich mache mich unverletzlich. Die Waffen kennen wir alle. Und manchmal muss man sich auch schützen. Man kann nicht vor jedem den Waffenrock ablegen. Das ist wahr. Das hat Gott auch nicht gemacht. Gott hat gesagt, er vertraut denen, die ihn suchen. Gott hat gesagt, er hilft denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott weiß, dass man Freunde nicht leichtfertig aussucht. Jesus kam als menschliches Baby auf diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten. In dieser völlig abhängigen Form, abhängig vom Wohlwollen und der Fürsorge anderer. Jemand hat gesagt, Bündnisse sind nichts für Feiglinge. Sie sind nicht bequem und leicht, sie kosten dich was. Aber sie sind das Schönste, was du erleben kannst. Das Bündnis mit Gott ist das Höchste und das Bündnis zwischen Menschen, wenn Menschen so miteinander umgehen, ist etwas Wundervolles, ist ein Spiegel dessen, was Gott mit uns geschlossen hat. Jesus war sicherlich kein Feigling, als er auf diese Erde kam. Er hat sich verletzlich gemacht, er hat uns sein Herz gezeigt. Nichts war ihm zu schrecklich, um es zu ertragen, für dich und für mich. Und seine Selbsterniedrigung, angefangen von dem Punkt, als Baby zu kommen. Gott hätte ja auch Babum machen können und hätte einen 25-jährigen Muskelprotz mit 45er Oberarm oder 50er Oberarm und Arnold in Bestzeit, hätte er ja machen können. Hat er aber nicht. Wäre für Gott kein Problem gewesen. Und Gottes Engel, glaube ich, sehen so ähnlich aus. Nicht wie die kleinen, speckigen Baby-Deko-Dinger auf euren Weihnachtskarten oder Taschen. Das sind nicht die Engel, wie die Bibel sie beschreibt, ganz nebenbei. Aber Jesus kam in dieser schwachen Form. Ich fasse zusammen. Drei Dinge haben Weihnachten auf den Weg gebracht. Die Liebe Gottes zu uns hat Jesus veranlasst, Mensch zu werden. Sein hingegebenes Herz, seine Opferbereitschaft, um dir und mir eine Bündnisbeziehung anzubieten. Und seine Treue, seine Beständigkeit in der Hingabe, sein Worthalten, sein Aushalten, sein sich selbst verschenken haben Weihnachten möglich gemacht. Und bevor ich Menschen zum Gebet einladen möchte, habe ich euch auch noch eine Geschichte mitgebracht. Da geht es um Weihnachtsgeschenke. Mit den Hirten kam auch der 8-jährige Jonathan in den Stall von Bethlehem. Er schaute das Jesuskind an und das Jesuskind schaute ihn an. Da traten Jonathan Tränen in die Augen. "Warum weinst du?", fragte Jesus. "Weil ich dir nichts mitgebracht habe." "Ah, du kannst mir trotzdem etwas schenken", entgegnete Jesus. Da wurde Jonathan rot vor Freude und sagte, "Ich will dir gerne das Schönste geben, was ich habe." "Drei Dinge möchte ich von dir haben", sagte Jesus. Jonathan schlug sofort vor, "Meinen Mantel, meine elektrische Eisenbahn und mein schönstes Buch mit den vielen Bildern. Oder heute, weiß ich nicht, meine Benchjacke, mein iPad und ja, was auch immer. Denkt euch was Drittes aus." "Nein", sagte Jesus, "das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich möchte von dir etwas ganz anderes hören." "Was denn?", fragte Jonathan neugierig. "Schenk mir deine letzte Klassenarbeit, sagte Jesus ganz leise, damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. Jesus, flüsterte er zurück. Da hat doch der Lehrer drunter geschrieben, ungenügend. Eben darum will ich sie ja haben. Aber warum denn? Fragte Jonathan. Du sollst mir immer das in deinem Leben bringen, wo ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das? Ja, gerne, antwortete Jonathan. Und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben. Deinen Milchbecher. Ah, aber den habe ich doch heute Morgen kaputt gemacht. Bring mir immer das, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das? Ja, wenn du sowas haben willst, gerne. Jetzt mein dritter Wunsch, sagte Jesus. Bring mir doch noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milchbecher zerbrochen ist. Da legte Jonathan die Stirn auf die Kante der Krippe und weinte bitterlich. Ich brachte er mühsam heraus. Ich sagte, der Becher ist runtergefallen, aber in Wahrheit habe ich ihn selber im Zorn vom Tisch geschmissen. Bring mir alle deine Lügen, all deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, sagte Jesus. Und wenn du damit zu mir kommst, will ich dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon frei machen und dich in deiner Schwäche annehmen. Willst du dir das von mir schenken lassen? Jonathan hörte und staunte. Er kniete nieder und sein Herz war voller Freude. Was wünscht dich Jesus zu Weihnachten? Er braucht dein Gold nicht. Myrrhe und Weihrauch hat er auch schon gekriegt. Was wünscht Jesus sich zu Weihnachten? Anständige Menschen? Jesus wünscht sich, dass wir einfach so zu ihm kommen, wie wir gerade sind. Mit all unserer Unvollkommenheit, mit all den Dingen, die wir falsch gemacht haben, wo wir böse waren, wo wir gelogen haben, was auch immer schiefgegangen ist in unserem Leben, mit unserem Versagen. Denn Jesus sieht uns so, wie wir die Kinder beim Krippenspiel. Er hat kein Problem damit, wenn du was falsch machst. Das machen wir alle jeden Tag, wenn wir aufrichtig sind. Aber er ist traurig, wenn du es ihm nicht bringst und wenn du nicht damit zu ihm kommst. Und ich möchte das anbieten. Wir tun das jeden Sonntagsgottesdienst und auch heute an Weihnachten möchte ich einfach die Frage stellen, wer Jesus das Geschenk seines Lebens machen möchte. Und ich lade euch ein, mit mir kurz zu stehen, dass wir gemeinsam ein Gebet der Hingabe sprechen. Und dann werde ich fragen, für wen ist es heute was ganz Offizielles gewesen? Für wen ist es heute vielleicht das erste Mal ein Schritt auf Jesus zu gewesen? Und wenn du das möchtest, wenn sie das möchten, dann lade ich sie ein, wenn das wirklich ihrem Wunsch entspricht, mir Folgendes nachzubeten. Vater im Himmel, danke, dass du Jesus gesandt hast. Danke für Weihnachten. Danke, Jesus, dass du dich so erniedrigt hast, um mir gleich zu werden und für meine Schuld zu bezahlen. Ich erkenne heute an, dass ich dich brauche. Ich bitte dich, vergib mir und mach mein Leben neu. Ich brauche dich und ich will mit dir leben. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und hier neben sind der Alexander und die Silvana. Winkt ihr mal? Ich möchte einfach alle ja, einladen, die das heute bewusst gebetet haben. Gleich, wir singen noch Weihnachtslieder oder gegen Ende des Gottesdienstes, einfach auf die beiden zuzukommen. Wir haben Geschenke, Weihnachtsgeschenke. Wir haben Päckchen für Menschen, die sagen, ich möchte mit Gott starten. Vielleicht ist dieses Weihnachtsfest für sie, für dich eine Gelegenheit, einen Neuanfang zu machen, einen Neustart zu machen mit Gott anstatt ohne. Es lohnt sich. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.